Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Polycast hier auf Polygamia. Bei mir ist der Andreas, hallo.
Hallo.
Und wir reden heute wieder über einen Film, und zwar über den dritten Teil der neuen Planet der Affen-Serie. Der neue Teil heißt bei uns Planet der Affen Survival, im Original heißt er War of the for the Planet of the Apes. Andreas, du hast den Film gesehen. Wie hat er dir denn so ganz grob mal gefallen?
Ja, also man sagt ja normalerweise immer so in Trilogien, da wird jeder Film wird schlechter, dass da am Ende dann im dritten Teil der schlechteste ist, finde ich überhaupt nicht. Also ich fand den dritten Teil, Planet der Affen Survival, warum auch immer so heißt, im Deutschen den besten Film. Das ist ein richtig pralles Science-Fiction-Abenteuer, das ist ein Science-Fiction-Film, das ist ein Abenteuer-Film, das ist ein Western, das ist ein Kriegsfilm, das ist ein sozialkritischer Film, geht's um Rassismus, also da steckt so viel drin. Das habe ich auch mit ein paar Abstrichen, was jetzt so Logiklöcher oder so ein paar Idiot-Plots, die da drin sind, habe ich im Blockbuster-Kino lange, lange so nicht mehr gesehen.
Okay. Wow, das klingt ja schon mal echt ganz schön krass. Worum geht's denn überhaupt in dem Film?
Ja, vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte. Ein Wissenschaftler hat ein Medikament entwickelt, um seinen Vater, also ich gehe zurück auf den ersten, auf Prevolution und auf Revolution noch, ein Medikament entwickelt, um seinen demenzkranken Vater zu heilen. Das läuft aus dem Ruder. Dadurch entwickeln sich, sterben die Menschen, durch eine Krippe ist das, und die Affen werden immer intelligenter dadurch, und der eine Affe, Caesar, der kann sogar sprechen, bei dem ist das ganz besonders ausgeprägt, und jetzt im dritten Teil ist es so, das ist, weiß man vielleicht noch aus dem zweiten Teil, es gab Menschen, die so ein bisschen immun gegen diesen Virus waren, aber denkste, jetzt ist es so, dass dieser Virus oder dieses Medikament, oder das da in die Welt gesetzt wurde, mutiert ist und dafür sorgt, dass sich die Menschen zurückentwickeln. Das heißt, sie können dann auf einmal nicht mehr reden, einfache Dinge, die sie vorher als, was man so sagt, als die intelligente Spezies konnten, das geht jetzt nicht mehr. Und die Handlung des dritten Teils, Survival, spielt jetzt ein paar Jahre nach dem zweiten. Die Affen haben sich in die Wälder zurückgezogen. Es gibt immer wieder Kriege, oder was heißt Kriege, Schlachten mit Militär, dass da geleitet wird von einem, ja, wie soll man sagen, durchgeknallten Colonel, gespielt von Woody Harrelson, der hat auch gar keinen Namen, heißt einfach nur Colonel. Und wenn man ihn so sieht, denkt man unweigerlich an den Kurtz aus Apocalypse Now. Naja, jedenfalls, es gibt da immer so ein Hin und Her, und Caesar will eigentlich, der lebt noch, der führt die Affen an, der will eigentlich nur Frieden. Der will, dass seine Affen da in Frieden leben können. Er ist immer darauf aus, dass das passiert. Aber dann passiert etwas, was es ihm unmöglich macht, in Frieden mit den Menschen zu leben. Und er zieht auf einen Rachefeldzug gegen diesen Colonel, um ihn zu töten. Er wird begleitet von seinem Leibwächter Rocket und seinem Berater, wie heißt der, Maurice. Sie treten eine lange Reise an, und es kommt letztendlich, gehen sie, ich will nicht sagen in eine Falle, aber sie werden auf jeden Fall Zeuge, wie am Ende auch Menschen gegen Menschen kämpfen. Und ja, es ist ziemlich viel drin. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel spoilere.
Ja,
weil, also was man sagen kann, Abschluss der Trilogie, ja, denke ich. Das heißt aber nicht, dass es zu Ende ist. Also es kann durchaus da weitergehen.
Die lassen sich also was offen.
Also es kann durchaus weitergehen, aber das, wie gesagt, das ist alles eine sehr runde Sache. Drehbuch ist weit über dem Durchschnitt, was man von einem Blockbuster-Kino, das so Science-Fiction-Blockbuster, muss man sagen, diesen sagen kann. Andy Serkis, die Affen sind wieder im Gegensatz zu der Original, zu dem Original-Fünfteiler da aus den 60ern, Anfang der 70er, Charlton Heston und so weiter, sie werden es natürlich nicht nur von Affen gespielt, die einfach nur eine Gummimaske drüber haben, sondern das ist mit Motion Capturing, wurden da digitale Affen geschaffen.
Sehr aufwendig, ja.
Ja, die Hauptrolle spielt Andy Serkis, den man ja als Gollum aus Der Hobbit unter anderem kennt.
Und endlich jetzt mal auch in einem der Marvel-Filme auch mal ohne Motion Capturing auftritt, genau, damit man überhaupt mal sein Gesicht kennt.
Ja, aber ich finde, er macht das, also ist jetzt schwierig. Die Computerprogrammierer, die Grafiker und Andy Serkis machen da einen super Job. Die kommen mir, also diese Affen, die drin sind, kommen mir sehr lebensnah rüber. Also dieses Uncanny Valley, das haben sie sehr, sehr gut umschifft. Ist natürlich alles so ein bisschen Geschmackssache, wie man das so sieht. Mir haben die auch in den anderen beiden Filmen schon sehr gut gefallen, wie die das gemacht haben. Da war das genau das gleiche. Gleiche Technik, die da angewandt wurde. Und das funktioniert wunderbar. Das ist so ein Fall, wo die Technik auch was geschaffen hat, was so mit Gummimasken ja oder so mit anderen Effekten nicht möglich gewesen wäre. Und funktioniert alles wunderbar. Sehr glaubhaft, das Ganze.
Du sagst,
bis auf, wie gesagt, ein paar Logikfehler, die da noch drin sind.
Ja gut, aber das ist ja, Logik hat ja nichts mit der Tricktechnik zu tun, oder was meinst du?
Ja, ja, nee, die Handlung. Also ich wollte
ja,
sagen,
ja, gut, Handlung
alles sehr,
können
alles
wir
sehr logisch,
ja,
sehr glaubhaft,
nee, mir geht's,
und das auch
weil
durch
du,
die Schauspieler.
Gerade die Bewegung und so hatten wir jetzt in letzter Zeit, wenn wir uns zum Beispiel die Superheldenfilme angucken, egal ob jetzt DC oder Marvel, das Problem, dass gerade der Wechsel zwischen echten Menschen und Schauspielern und den CGI-Versionen von den Schauspielern hat man doch sehr stark und deutlich häufig gesehen. Also sei es jetzt bei Spider-Man Homecoming,
ja,
hat man,
genau,
finde ich, gerade in den Action-Szenen und den schnellen Bewegungen gesehen. Aber auch bei Wonder Woman hat man es ein paar Mal gesehen, auch wenn es nicht ganz so krass war. Wie ist denn, also da meinst du jetzt, wenn die Affen dann eben nicht wie Menschen sich normal bewegen, sondern gerade eben schneller und durch die Gegend hüpfen, das, was man ja als Mensch normalerweise nicht kann, das funktioniert trotzdem noch, trotzdem, oder erkennt man das?
Also Caesar ist kein Spider-Man. also da muss ganz klar sagen, das ist auch ein sehr ruhiger Film, relativ. Also das ist nicht so dieses Michael Bay Feuerwerk, wo du ständig dann Action und Action-Szenen siehst, ja. Der lässt sich Zeit für viele Dialog-Szenen, und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm, weil es halt so ruhige Szenen sind und die sich wirklich konzentriert haben auf die Sachen, dass das funktioniert und nicht so, du hast zwar auch diese Action-Szenen nachher. Also am Ende ist zum Beispiel eine große Action-Sequenz, wo auch Caesar durch die rumhüpft, das Ganze. Aber ich glaube, da hilft es ein bisschen, dass es ja ein Affe ist, ja. Also dass du bei Spider-Man, den ich gesehen habe, da hatte ich irgendwie das Gefühl, naja, das ist ja kein Mensch, der da rumhüpft. Und da es halt ein Affe ist, finde ich, so ein paar Bewegungen haben da auf mich natürlicher gewirkt. Ja,
ja, also das Ding bei Spider-Man war halt, dass es sehr gummiartig wirkte, und wenn er dann zum Beispiel auf jemanden eingeschlagen oder getreten hat, dann hatte das halt nicht Wumms. Das hatte halt keinen physischen Impact in dem Sinne. Und das war das, was ja auch das Problem war. Das Rumschwingen und so weiter, das war ja noch okay. Aber sobald halt irgendwie die CGI-kreierte Version auf irgendeinen Gegenstand getroffen hat oder umgekehrt der Gegenstand auf ihn, dann hat man halt gemerkt, okay, das hat irgendwie überhaupt keine Auswirkungen auf ihn, und das ist halt hier wahrscheinlich dann besser, oder?
Also du hast keine Schlägereien, keine Nahkampfszenen. Wenn du jetzt einfach, das glaube ich gar nicht sagen, der finale Showdown zwischen Colonel und Caesar, das ist ein Dialog.
Ja, also, aber das ist ja auch schon sehr, sehr aussagekräftig, wenn der finale Showdown ein Dialog ist, weil wir das in den Blockbustern und gerade in Action-Blockbustern, glaube ich, schon lange nicht mehr hatten. Sondern
es ist eingekleidet in eine größere Action-Sequenz, aber diese Szene zwischen den beiden, die letzte, wo du jetzt sagen kannst, jetzt kommt der Zweikampf, ist halt anders. Und da fand ich halt dieses, es sind wahnsinnig viele Großaufnahmen von den Schimpansen und so weiter. Die funktionieren in meinen Augen alle. Ja?
Okay.
Also das, was natürlich hilft, es gibt ja nur diesen Caesar, der eine Sprechrolle hat von den Affen. Mhm. Die anderen unterhalten sich ja nur durch Zeichensprache.
Das was ist ja auch, alles, also ist ja, auch Sprache, aber es ist ja halt keine auditive ja Sprache. Sagen
aber, es
mal
ist,
so.
Aber ich finde halt, wenn da nochmal die Sprache mit Mundbewegung und so dazukommt, das ist nochmal so ein Punkt, ja, der es bei diesem Stichwort Uncanny Valley nochmal ein bisschen schwieriger macht, dieses glaubhaft und realistisch rüberzubringen, wenn da eine Sprache dabei ist. Und sie haben sich nur auf diesen Caesar konzentriert, wie der spricht, und das machen sie super. Mhm. Ich fand überhaupt nicht diesen Übergang zwischen Affen, also natürlich gibt es so große Szenen, wo so eine ganze Affenherde, sag ich mal, durchs Bild rast.
Ja, ja.
Ja. Die aber Affen das ist vielleicht
durch den Wald.
Das ist wirklich jetzt nicht. Ich denke mal, wenn man sich Frame für Frame die Bilder anguckt,
ja,
dann gibt es bestimmt Sachen, wo man sagt, ah, okay, nee.
Ja, aber wer macht das? Wer macht
ja, das sind aber ungefähr so, wenn man sich die, ich sag mal, die Orks der Herr der Ringe so einzeln mal anguckt, ja, da wird man auch entdecken, ja, die sehen ja alle gleich aus oder sowas, ja. So im Großen und Ganzen funktionieren die Dialogszenen, die funktionieren. Und diesen Spider-Man oder dieses, was du erzählt hast, was bei den Superhelden, die habe ich da überhaupt nicht so
okay
das Gefühl gehabt.
Naja, gerade bei den Hobbit-Filmen fand ich zum Beispiel, weil da waren ja die Orks auch alle animiert, im Gegensatz zu Herr der Ringe, wo sie ja größtenteils die Uruk-hai wirklich wieder mit Make-up und so weiter gemacht haben, fand ich zum Beispiel bei den Hobbits-Filmen fand ich es eben deutlich schlechter als mit echten Menschen im Make-up. Und wenn du sagst, dass da ist es jetzt wirklich das erste Mal so andersrum, dann ist es schon auch ein großer Schritt nochmal in der Filmgeschichte oder in der Filmtechnik. Jetzt ist es so, der Film hat in Deutschland einen anderen Namen als im Original. Was passt denn nun besser? Ist es jetzt ein Film über Survival oder ist es ein Film über Krieg?
Nein, also der Originaltitel, der passt schon besser. Also gerade weil es auf eine gewisse, es steuert auf einen gewissen Moment zu, ja.
Okay.
Und weil ich halt sage, danach kann es weitergehen. Es kann in eine Richtung nur weitergehen, ja.
Mhm.
Und ich will da jetzt nicht zu viel, aber
nee.
Was ich nicht verstanden habe, ja noch nie, warum sie das gemacht haben, ja. Also warum sie auch so komische Wörter haben. Der erste hieß ja im Original Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes. Und dann Dawn of the Planet of the Apes. Und jetzt War of the for the Planet of the Apes. Warum sie da Prevolution, Revolution und jetzt Survival, das hat ja noch nicht mal irgendwie ein Wortwitz. Das hätten sie machen müssen mit Prevolution, Evolution und Revolution jetzt. Ja?
Zum
das
Beispiel.
Hätte eher noch funktionieren können. Aber jetzt macht ja vollkommen keinen Sinn. Survival natürlich, es geht ums Überleben. Die kämpfen ums Überleben, aber das machen sie auch schon seit dem ersten Teil oder spätestens seit dem zweiten Teil.
Okay.
Und deswegen ist das sehr, wie soll ich sagen, sehr, das ist eigentlich, hätten sie irgendwas nehmen können.
Wäre, okay,
glaube ich, am besten gewesen, wenn sie Planet der Affen 1, 2 und 3 gemacht hätten.
Aber ist es jetzt ein Kriegsfilm, nur statt mit Menschen, mit Affen? Oder ein Antikriegsfilm mit Affen statt mit Menschen, so rum? Also
hey, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht.
Nein, nicht inhaltlich spoilern, aber einfach nur so vom. Ich meine, man kann ja auch trotzdem so bei Antikriegs- oder Kriegsfilmen kann man ja auch, ohne über den Inhalt zu reden, ein bisschen was zu der Stimmung, zu den Aussagen, die getroffen werden, die Message, die im Film steckt und so weiter. In welche Richtung geht er da?
Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass er wahnsinnig viel ist.
Hm.
Und er hat Kriegsfilm-Elemente in mehreren Bereichen. Das ist die letzte große Actionsequenz. Das ist ein Kriegsfilmsequenz. Er fängt an mit einer Kriegsfilm, mit einer Schlachtsequenz.
Mhm.
Ja. Da ist der Colonel, der mich an den Colonel Kurtz erinnert aus Apocalypse Now, der auch so aufgebaut ist. Da stellt sich das will ich jetzt nicht erzählen, aber da stellt sich schon heraus, dass er so ein bisschen, also auch durchgeknallt ist. Und das hat auch mit Krieg und so direkt zu tun. Aber das, was ich so persönlich, als ich den Film gesehen habe, zuerst gedacht habe, das ist ein Western.
Okay. Ein Western.
Weil er ja so dieses Bild aufbaut, einerseits die, ich sag mal, die Menschen, die Natur sich unterjochen wollen, also sprich die Affen. Und das sind auf der anderen Seite die Affen, die im Wald leben, die mit Pfeil und Bogen mehr oder weniger gegen die Menschen kämpfen. Da hatte ich sofort dieses Bild von den, so, ich sag mal so, Indianer und die Kavallerie, die da zum Massaker aufgerufen war, so, alles, was man da so mit Little Big Man und das geht ja auch so weiter, dass die Affen ja wirklich so von technologisch gesehen weit zurücklegen, aber es trotzdem noch schaffen, so gegen die
Widerstand.
Menschen Widerstand zu leisten. Und der einzige Grund, warum sie halt jetzt gerade so auf dem auf der Siegesstrecke liegt ja an dem Virus. Ja? Und es ist ja, ich habe ja erzählt, es passiert was, wodurch Caesar jetzt auf der Jagd ist. Und das erinnert mich halt auch so wirklich an so einen Rachefeldzug.
Rachewestern, ja.
Was gab es da? Chartos Land, glaube ich, oder so. Also es gibt viele Western, die man da rein, auch so die Szenerie, die man hat, die reiten auf Pferden hinter denen her, die Landschaft, die du siehst, dieses Natur, also wirklich so dieses Widescreen, sag ich mal, wo du denkst halt, ja, da war irgendwo der Regisseur Matt Reeves, der hat irgendwo ein bisschen John Ford Filme geguckt, ich habe am Western spontan gedacht und dann funktioniert das halt und dann hast du natürlich auch dann diese Kriegsszene am Ende, hast du so eine Art Konzentrationscamp-Szene, da wird der einer auch noch gefoltert und so weiter, wo du auch so ein bisschen an Nazis denkst, Judenverfolgung und so weiter, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, ja, aber dieses Rassismus, der da drin ist, dass das eine Volk, die eine Rasse will die andere vollkommen vernichten, und das Ganze. Kriegsfilm ist es in dem Film schon mal gar nicht, weil Caesar ist definitiv, auch wenn er da auf einem Rachefeldzug ist, er ist einer, der Frieden will. Der will einfach nur, dass sein Volk in Frieden auch neben den Menschen leben kann. Das ist ja das, was ich so am Ende des zweiten Teils so angedeutet hatte, als er den Wissenschaftler hat gehen lassen und so weiter. Er will Frieden. Für ihn ist nicht Krieg die Lösung. Ja? Die Affen. Also kann ich jetzt mal so Spoiler groß? Spoiler?
Nee.
Also am Ende, es sind nicht die Affen.
Ja, gut, das ist ja jetzt kein Spoiler. Also ich wollte gerade noch ein bisschen auf den Antagonisten eben eingehen. Also der Colonel scheint ja auch, ist der sehr eindimensional, der Antagonist? Oder wie ist denn die Rolle von Woody Harrelsons Colonel angelegt?
Der Grund für sein Verhalten liegt in einer persönlichen Tragödie. Es liegt in der persönlichen Tragödie. Also, was ihn schon menschlich macht. Weil in dem Moment denkst du auch, wenn du sowas erlebt hast, andererseits kennt er halt nur eine Richtung. Und das ist die Vernichtung der Affen. Er will Caesar töten, er will die ganzen Affen töten, weil sie die Menschheit, er kennt das, er ist durch und durch Militär, er kennt keine andere Lösung als die Vernichtung.
Okay.
Und von ihm kommt dieses Kriegstreiben. Und er wird fast schon, da gibt es auch Szenen, wie er von seinen Soldaten fast schon kultisch verehrt wird. Ja, was dann auch so ein bisschen, wenn die dann da auflaufen, da in Formation vor ihm posieren, wenn er da oben so aufs Podest steigt oder aus seinem Zimmer da mehr oder weniger runterguckt, das sieht schon so ein bisschen das erinnert mich schon so konkret an die Nazis damals, ja, und das Ganze, also diese Rolle, der hat, das ist einerseits eindimensional, weil er es halt nur so kennt, andererseits er ist nicht nur einfach nur so eine Hülle, ja. Also da ist schon was hinten dran. Er hat was Schlimmes erlebt, durch das er so geworden ist. Was man natürlich nicht erfährt, ist, ob er vorher schon so ein harter Hund war. Also das kann man nur vermuten.
Ja, also weil die Frage, warum ich die Frage stelle, ist, das könnte ja so sein, dass der Film jetzt einfach das so hinstellt, dass wir Menschen einfach per se scheiße sind oder per se schlecht und oder nur auf Zerstörung und Vernichtung aus sind und deswegen die Affen in dem Film halt auch die Guten darstellen und dann quasi die Sympathien eindeutig sind.
Ja, also die Sympathien sind eindeutig bei den
Okay, weil
Affen. Dass der ganze
man hätte
Film.
das ja auch vielschichtiger gestalten können.
Also, was ich vielleicht ganz am Anfang hätte sagen sollen, die ersten beiden Filme, die hatten ja immer so zwei Erzählebenen.
Genau.
Beziehungsweise die erste, das war ganz eindeutig James Franco als Wissenschaftler, der
Genau.
Caesar praktisch großzieht,
Ja,
hochzieht und so
ja.
weiter. Das war eindeutig der Mensch. In der zweiten war es ja auch ein Wissenschaftler oder eine Reihe von Wissenschaftlern,
Genau.
beziehungsweise, wer war der? Gary Oldman?
Ja.
Nee,
Ja, doch, war, glaube ich, Gary Oldman.
ja,
Ja.
Gary Oldman, der Böse war, wo du auch viel Zeit hattest bei den
Menschen,
Menschen.
ja.
Ja? Das ist jetzt ein Film komplett aus der Sicht der Affen.
Okay,
Also
das ist jetzt schon
da ist
anders dann.
komplett der Fokus. Wenn Caesar, hast du auch im zweiten Teil gesagt, ja, der ist, oder im ersten Teil, ja, das war so eine Hauptrolle, im zweiten, ja, der ist jetzt das Zentrum des Films, Caesar. Ja, und die Menschen spielen keine Rolle. Das fand ich ein bisschen schade, dass man gar nicht mehr so auf die Überlebenden aus dem zweiten Teil zurückgegangen ist. Ja, dass man die überhaupt nicht mehr sieht. Ja. Dass es nur noch diesen Colonel, also diesen Woody Harrelson, Charakter gibt. Aber das ist ein Film, der komplett aus der Sicht der Affen ist. Und natürlich ist es so, wenn ich sage, er will Frieden. Er will einfach nur, dass sein Volk in Frieden leben kann. Dann ist er natürlich der Bote des Friedens. Also er will Deeskalation. Er will das alles nicht. Und diese Botschaft, die du da reinbringst, ja, die Menschen sind eigentlich schlimm. Ja, würde ich so unterschreiben. Die Affen zeigen eher wie sollen sie das Positive, wie man es besser machen kann. Und das ist jetzt wiederum interessant. Das geht jetzt ganz, kann man jetzt, wenn man so will, auch zurückdeuten wieder auf den 68er Planet der Affen. Da ist es ja auch so, dass die Crew, die da startet, oder beziehungsweise der Taylor, der Charlton Heston-Charakter, der sagt, glaube ich, ganz am Anfang, dass er ja gar nicht traurig ist, dass er da von der Erde jetzt wegfliegt, weil die ganzen Menschen, die haben sich sowieso alle umgebracht, die ke führen Kriege miteinander, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und das greift der Film jetzt quasi also in Survival, also die Reihe in Survival jetzt wieder auf.
Okay, also das ist auf jeden Fall ein starker Dreh, den es jetzt gibt, dass man eben wirklich jetzt auf der Seite der Affen die ganze Zeit ist.
Es hat sich ja vorher schon so angedeutet. Es wird ja immer so dargestellt, wie die Affen behandelt wurden. Selbst im zweiten Teil gab es ja diesen, im ersten beziehungsweise und im zweiten gab es ja diesen Kobo, der Affe, der in einem Versuchslabor furchtbar gequält wurde und jetzt sich an den Menschen rächen will. Also es gab schon immer so dass es zwar auch gute Menschen gibt. Aber die meisten Menschen, die wollen doch wohl nur Böses den Affen gegenüber. Also das hat sich vorher schon so angedeutet, aber es ist jetzt konsequent umgesetzt. Das ist auch im Film, man sagt ja, wann ist ein Film ein Animationsfilm oder so? Also da in dem Film ist wirklich nur durchweg die Affen. Das spielen die Menschen die Bösen und die spielen nur eine kleine Rolle.
Okay.
Also eine wichtige, aber eine kleine.
Apropos spielt nur eine kleine Rolle. Ich habe vor ein paar Tagen in meiner Twitter-Timeline eine Tweetkette gehabt von Brianna Wu, die über den Film auch geschrieben hat. Und zwar hat die kritisiert, dass es so gut wie erstens schon mal kaum eine Frauenrolle gibt. Also auf Menschenseite meinte sie gar niemanden und auf der Affenseite keine relevanten. Und selbst in der Zeichensprache, die nicht wirklich, also es gibt keine Sprechrolle. Jetzt hast du den Film gesehen, ich nicht. Wie würdest du denn jetzt diese Kritik bewerten?
Also erstmal muss man sagen, jetzt was nur auf diese Seite von den Affen bezogen, Caesar ist der Einzige, der reden kann.
Ja, gut, wobei
Ja,
ich
also
Zeichensprache auch als Reden bezeichnen würde, aber das bin ja
ja,
nur ich.
okay, aber so konkret er kann reden. Und dann passiert ja was, wodurch sich quasi die Wege des großen Affenvolks und Caesars trennen. Er zieht quasi los mit seinem besten Freund und Leibwächter und seinem Berater. Das sind Figuren, die vorher schon aufgebaut wurden, die jetzt nicht irgendwie neu erfunden wurden und so weiter. Und da ist es halt, da müsstest du sagen, dann hättest du mindestens den zweiten Teil schon da was einführen müssen. Ja, mhm. Dass das Sinn macht, weil es ist logisch, dass er mit seinem besten Krieger, den er hat, loszieht, der in der Reihe so aufgebaut wurde, und mit seinem Berater. Ja, da finde ich es schwierig, da eine Frau oder eine weibliche Effin, ja, also einzubauen, dass das dann irgendwie noch glaubhaft wird. Es war, sie treffen auf ihrer Reise noch einen anderen sprechenden Affen. Das ist der zweite, der aber sehr, sehr nicht so gut sprechen kann wie Caesar. Mhm. Ja. Da hättest du jetzt auch, da hättest du sagen können, ja, da hätten wir jetzt einen weiblichen Affen draus machen können. Andererseits ist das jetzt ein Affe, der eher, obwohl das ein sehr düsterer, ernster Film ist, also es ist definitiv, also er ist vieles, aber eines ist er bestimmt nicht. Er ist keine Actionkomödie.
Und, endlich mal wieder.
Aber diese Figur, die bringt sowas, die ist so eher so dieser, so ein bisschen so ein lustiger Sidekick. Ja, so ein Trottel, der oft Fehler macht und so weiter. Er hat auch eine düstere Vergangenheit, aber er ist halt so ein bisschen trottelig. Da hätte man das vielleicht einbauen können, aber sonst ist es schwierig. Ein Großteil des Films sind halt diese drei, beziehungsweise nachher vier oder fünf, die auf dieser Reise sind. Ja, und bei dem Colonel, da tue ich mich halt schwer, da hätte man jetzt sagen können, mach da eine Frau draus oder so weiter. Wäre ein interessanter Twist gewesen, aber ich glaube, sie wollten eher raus auf diese Analogie zu Kurtz, also zu Apocalypse Now, weil also das müsste ich jetzt schon ein bisschen verraten, dass es stellt sich halt heraus, dass dieser Kurtz durchaus nicht für alle Menschen spricht. Ja,
Du meinst ja Colonel.
Jetzt habe ich Kurtz schon, ja. Dieser Colonel. Und der ist auch von den Haaren, er hat einen glatt rasierten Schädel und so weiter, ist das doch sehr darauf hin, und dieses Heart of Darkness, dieses, was in Apocalypse Now auch drin war, was ein Krieg aus dem Menschen machen kann. Ich glaube, darauf wollten sie hinaus.
Ja, das gut, aber das
hätte, Augen, ja, ich sag mal, das ist in meinen Augen, ist das jetzt eine kreative Entscheidung, die sie getroffen haben. Sie wollten diesen, und ich glaube, es hätte nicht funktioniert, wenn sie jetzt eine Sigourney Weaver oder irgendjemanden genommen hätten, der diese Rolle gespielt hätte. Das wäre ein anderer Film gewesen dann durch. Man kann drüber streiten, eine andere Rolle ist ja noch dieses Mädchen. Ja. Das sie finden. Das Mädchen nennen sie später Nova. Die alle, die die Reihe auch aus den 60ern kennen, die werden natürlich sagen, ach ja, die. Das war die Frau, in die sich der Charlton Heston-Charakter Taylor in Planet der Affen verliebt hat. Die auch stumm war. Also insofern ist es so dieses Planet of the Apes Lore, was sie da auch so ein bisschen ansprechen, was sie über die ganzen drei Filme immer gemacht haben. Da finden sich immer mal so Querverweise zu den Original rein. Und da ist es halt auch schwierig. Das ist halt diese Rolle, das ist so quasi das Beispiel, was passiert, wenn dieser Virus zuschlägt. Das ist ein junges Mädchen, das halt von dem Virus infiziert wurde und sich halt zurückentwickelt hat und ihre quasi die Sprache verloren hat. Da denke ich, auch schwierig, sie versucht nachher auch mit Zeichensprache, weil du vorhin gesagt hast, Zeichensprache ist ja auch sowas. Also sie versucht das, damit sich zu verständigen und so weiter. Es findet ja eine Verständigung statt, und dieses Mädchen hat nachher eine ganz, ganz wichtige Rolle, eine lebensrettende Rolle in Bezug auf Caesar, wo ich sagen will, das ist schon eine wichtige Figur und nicht diese Damsel in Distress, im Gegenteil. Also sie macht nachher etwas, sie begibt sich nachher in Gefahr um Caesar zu helfen. Und da finde ich dann wiederum, wenn du jetzt dann sagst, naja, es gibt keine Sprechrolle, dann sage ich ja, ja, aber guck dir die ganzen Frauenrollen an, wo eine Sprechrolle ist, ja. Mhm. Das ist dann vielleicht nur eine Damsel in Distress, also irgendeine Frau, die dann vom Helden gerettet werden muss. In dem Fall ist es, ist jetzt schwierig zu sagen, weil sie ein Kind ist, aber es ist schon eine starke weibliche Figur in dem Film.
Okay, also ich finde es halt nur deswegen interessant, weil also es ist ja zur Zeit oder seit ungefähr 2 Jahren schon durchaus immer wieder Thema in Hollywood, die Rolle von Frauen im Film und wie viel und was dürfen sie sagen, Bechdel-Test und IMDb hat vor nicht allzu langer Zeit das F-Rating eingeführt und so weiter. Und da finde ich es halt schon irgendwie immer zumindest interessant zu gucken, welche der großen Blockbuster-Filme eigentlich wie mit so Frauenrollen umgehen. Und ich finde es persönlich schon schwierig, so einen großen Film zu haben und dann keine wirkliche Frau drin zu haben, die eine Sprechrolle hat. Ich persönlich hätte das mit der Heart of Darkness und Apocalypse Now Anspielung wahrscheinlich auch verstanden, wenn das jetzt eine Frau gewesen wäre, hätte man auch die Haare kurz schneiden können. Und wenn die so geredet und sich so verhalten hätte, dann hätte man die Anspielung, glaube ich, schon verstanden. Aber ist okay. Ich finde es auch wirklich witzig, dass gerade von den Affen, die mit ihm mitgehen, einer ja ein männlicher Affe ist, aber von einer Frau anscheinend gespielt wird. Nämlich Maurice, der wird von einer Frau, nämlich von Karen Conover, gespielt. Und das finde ich dann wiederum irgendwie okay, weird zumindest, oder? Also seltsam.
Ja, gut. Ich wollte jetzt noch mal zu den, weil du sagst, keine Sprechrolle. Ich meine, nachher sind auch so, als die ganzen Affen da sind, sind auch ein paar Frauen, beziehungsweise es wird ja auch nicht so deutlich, sind das jetzt weibliche Affen oder männliche Affen, die sich verständigen mit Zeichensprache und so weiter. Das mit Karen Conover, Maurice, ja, das ist so drin. Warum? Da kann man jetzt fragen, warum hat man nicht in dem Film davor diesen Maurice auch als eine Frau aufgebaut? Das hätte man machen können. Hm. Also quasi so als so eine, ich will jetzt mal so eine Ziehmutter oder so eine Nanny. Hm. Ja, warum hat man das da nicht so gemacht? Also da würde ich eher kritisieren. Wenn du jetzt sagst, bei dem Film wird es halt schwierig, weil er schon auf einem gewissen, auf einer gewissen Basis hat. Ja. Und dann wird es schwierig. Und wie gesagt, also das mit dem Colonel, ich glaube, das ist auch ein bisschen, also ich finde es ein bisschen Geschmackssache. Also natürlich hätte man da eine Frau draus machen können. Ja, das geht viel. Und es stimmt, wenn man der die Haare glatt rasiert hätte, hätte man das so machen können. Aber es ist halt auch fucking Woody Harrelson. Ja. Und der ist halt auch eine Nummer und ich finde halt,
ich mag Woody den ja auch total gern.
Und der spielt auch diese Rolle auch gut. Das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, Oscar-reif oder so. Weil dafür gibt die Rolle zu wenig her. Da wird das nur angedeutet, diese persönliche Tragödie. Da hätten mehr so Charakterzüge von ihm deutlicher werden müssen, um das klar zu machen. Aber es ist halt auch nicht irgend so ein 0815 Bösewicht oder so ein 0815 Darsteller, den du schon 1000 Mal so gesehen hast. Es ist in meinen Augen einerseits eine kreative Entscheidung gewesen und andererseits ist es halt auch eine Geschmackssache. Die Frau hättest du, wie gesagt, an anderer Stelle besser einbauen können, wenn man diesen Maurice zu einer Frau gemacht hätte in dem Teil davor. Aber das haben sie leider nicht gemacht und die andere weibliche Effin, die da noch mitspielt, oder Schimpansin, die da mitspielt, die ist halt nur am Anfang.
Okay. Ja, ich finde sowas, es kann mir zumindest keiner erzählen, dass das keine bewusste Entscheidung war, sondern das Such, ja, ist halt, haben wir gar nicht drauf geachtet. Also das,
ja, glaubst du, dass sie das gemacht haben, so bewusst, so aus einer, ich sag mal,
nee,
die männlichen Perspektive, dass wir sagen, nee, wir machen, also ich meine, da hat auch eine Frau am Drehbuch mitgeschrieben.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie bewusst gesagt haben, wir wollen keine Frauen da drin haben. Ich glaube einfach.
Ah, nee, stopp, nee, Entschuldigung, nicht in dem Teil, aber in dem davor.
Ja. Also natürlich haben die jetzt nicht gesagt, wir halten alle Frauen aus diesem Film raus. Das glaube ich nicht, aber es ist vielleicht unterbewusst so drin gewesen, dass es einfach niemandem aufgefallen ist. Hey, wir haben gar keine Frauensprechrolle oder keine tragende Frauenrolle. Weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen. Deswegen, ja, du hast gesagt, das Mädchen hat eine wichtige Rolle, aber sie sagt aber halt auch nichts.
Ja.
Und sprechen ist halt schon immer auch ein wichtiger Teil von dem, was man Agency nennt. Ne? Also wenn sie da immer nur so rumgetragen wird und so. Also ich habe den Film ja nicht gesehen, deswegen kann ich ja immer nur das darauf eingehen, dass du sagst. Ich wollte das jetzt auch nicht ewig ausbreiten, sondern nur einfach mal, weil das durchaus auch auf Twitter einige Wellen geschlagen hat, wollte ich einfach nur mal deine Sicht der Dinge dieser speziellen Sache hören. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, am Ende gibt es eine große Schlachtszene und es gibt sowas wie Konzentrationslager. Der Film ist aber ab 12. Also, wie krass ist der denn jetzt?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, so bei der FSK oder so ist ja natürlich, was passiert mit Männchen, ja? Also, brennen da Männchen, werden da Männchen in Brand gesteckt, werden da Männchen geköpft, werden da Männchen geschlachtet, sind halt Affen, ja?
Okay, aber das finde ich jetzt dann, also wenn das das ausmacht, dann muss ich sagen, also, FSK, ihr macht euren Job nicht gut.
Na, ich war ja selbst ein paar Jahre Prüfer bei der FSK. Also ich meine, es ist schon so dieses, wie du Distanz aufbauen kannst, so Distanzierung, ja, wie das so ein bisschen verfremdet wird. Es hat halt dadurch oft so ein bisschen so eine Art Fabelcharakter, ja. Und das ist, was man dazu sagen muss, es sind natürlich nicht so die brutalsten Szenen drin. Ja? Also da sterben viele, ja. Da sind auch Szenen drin, die emotional sehr mitgehen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt meinem, also wir reden ja öfters, ich weiß gar nicht, ich nehme an, er ist auch PG, ja. Dass du ja in einem Film, der ab 12 ist, kannst du ja theoretisch dein Kind mitnehmen, zwischen 6. Ich würde es jetzt nicht meinem 8- oder 10-Jährigen, ich würde es wirklich nur meinem 12-Jährigen.
Aber den würdest du mit reinnehmen, ja.
Dem, wenn er das kennt, wenn er Planet, es bringt jetzt, er müsste die anderen
die sind Teile ja, glaube ich, auch alle ab 12, wenn ich mich nicht
erinnere. Ja, ich kann mit der Freigabe durchaus, also was da an anderer Stelle freigegeben wurde, wenn ich da denke an Casino Royale oder sowas, ein Film, wo eine ziemlich heftige Folterszene drin ist.
Der war ab 12?
Der war ab 12.
Ich hätte gedacht, der war ab 16 damals. Okay.
Da musst du halt sagen, da ist das durchaus so einstimmig. Also das ist so eine gewisse Richtung, die FSK gerade geht. Dass er sehr, man sagt ja immer, die FSK ist so hart und so.
Nee, finde ich gar nicht.
Sie ist eigentlich sehr soft in den letzten Jahren geworden. Und das ist auch okay. Es ist ein Krieg. Szene. Es sind am Ende, spielt natürlich alles wieder bei Nacht, ja. Mm. Ist ja so der Standard, ja. Es ist düster. Diese ganzen Assoziationen, die ich habe mit Rassismus, mit Judenverfolgung, KZ und so, da weiß ich halt auch nicht, ob das ein 12-Jähriger hat. Ja. Der sieht da einen bösen Mann, der von seinen Soldaten verehrt wird, der Affen eingesperrt hat.
Ja, okay, aber ich meine, wenn man auf der Seite der Affen die ganze Zeit ist, ist es ja doch die Hauptidentifikationsfigur und auch das Volk. Und ich meine, wenn du so sagst, das hatte ich sehr an diese Western-Filme erinnert, wo die indigene Bevölkerung dann auch ausgerottet werden soll.
Also, da kommt...
Ich finde das schon hart, muss ich sagen.
Also es ist ja so, wenn ein Film ab 12 ist oder so, wenn bei der... Es ist ja immer so, wie der Film nachwirkt. Mm. Ja, also, und wenn ich jetzt sehe, dass es im Grunde genommen für die Affen größtenteils gut ausgeht.
Ja.
Ja. Wenn die Affen mir in dem ganzen Film ein positives Zukunftsbild vermittelt haben.
Ja, ja, okay.
Ja, dass sie sagen, so kann man es besser machen. Man kann ja, natürlich sind das jetzt Affen, aber wenn die jetzt sagen, Frieden, Koexistenz, Deeskalation, keine Gewalt, dann sind das ja positive Werte oder positive Botschaften, die ich aus dem Film mitnehme.
Ja, 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 klar.
Es sind ja nicht so die Botschaften, wenn ich jetzt irgendeinen Gangsterfilm sehe, wo es heißt, die haben jetzt alle umgelegt und kommen mit der Kohle weg.
Ja, ja.
Das ist ja Amor, das ist ja schwierig, das in einem 12-Jährigen so zu vermitteln. Ja?
Okay, und von der Grafik ist es halt, also von der...
Und von der expliziten Gewaltdarstellung. Ja, es ist Gewalt drin und die haben sicherlich drüber diskutiert. Da war bestimmt keine einstimmige Entscheidung. Mhm. Die sitzen ja zu siebt dann in dem... ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ich glaube im siebten oder dann kommt er auf einen großen Ausschuss, kommt immer darauf an, was für ein Ausschuss das dann am Ende wird. Ja. Es war bestimmt nicht einstimmig.
Okay.
Also da waren garantiert der ein oder andere von der Kirche oder so, das waren die in der Regel, die dann gesagt haben, nee, das ist ab 16 oder so. Ja. Aber,
und wie würdest du es einschätzen, wenn du noch bei der FSK...
Es waren zwölf. Also das ist sicherlich, wo wir drüber diskutieren, aber das... Man muss den Film immer, wenn man sowas bewertet, muss man immer so das Gesamtkonstrukt sehen. Du kannst nicht nur einmal, wenn du in dem einen Film einen siehst, wo der Kopf abfällt, das ist, oder der Kopf abgeschlagen wird, das ist nicht der Film. Das ist ein Teil des Films. Ja?
Okay.
Und wenn du jetzt wie bei Planet der Affen Survival jetzt diese ganzen positiven Botschaften mitnimmst, ja, denke ich, ist das schon eine positive Botschaft, die du einem 12-Jährigen vermitteln kannst.
Hm.
Und auch alles, was er erlebt, es ist ja so, danach, der Film lässt sich ja, was ja auch noch ist, der Film lässt sich ja Zeit zwischen diesen Action-Sequenzen.
Ja.
Das wird jetzt so ein bisschen so wie so Filme bewertet werden. Also der lässt sich ja auch Zeit, dass man auch runterkommen kann.
Ja. Okay. Ja,
und hat nach dieser großen Action-Sequenz ganz am Ende, die ja auch unterbrochen ist von einer sehr ruhigen Szene, ja, schaltet der Film ja auch runter, ja,
okay.
Ganz gewaltig.
Ja.
Und da sind ja immer wieder Momente, wo du Zeit hast, das Geschehene zu reflektieren. Der lässt dich nicht wie ein Michael Bay-Film dauernd, der torpediert dich nicht dauernd mit irgendwelchen Effekten, egal ob die Anschlüsse passen oder nicht. Hauptsache, es wird geschnitten, es wird Ping-Pong mit den Augen gespielt. Das ist ja ein Planet der Affen, das ist ja auch eine der Stärken des Films, was ich gesagt habe. Das Drehbuch funktioniert, das lässt sich Zeit. Das ist nicht unbedingt so, wenn du jetzt abends so ins Kino, oh, ich will mal einen coolen Blockbuster, ich fand Fast and Furious schon geil, ja, oder so.
Ja, ja.
Das ist nicht dein Film.
Also es ist endlich mal wieder ein anspruchsvoller Actionfilm.
In meinen Augen schon.
Anspruchsvoller Blockbuster.
Ja, was natürlich immer wieder aufstößt, da muss ich noch dazu sagen, weil ich habe den Film jetzt so gelobt und so verteidigt, ich muss ihn jetzt auch mal kritisieren.
Ja.
Es sind so ein paar, Logiklöcher, die so doof sind. Also am Ende, den Affen gelingt zum Beispiel auch ein Erfolg, weil die Wache einmal wegguckt, genau in dem Moment. Oder warum lassen die eine Horde von Affen von einem einzigen Soldaten bewachen?
Ja.
Ja. Also nur so als Beispiel. Oder ganz am Anfang, die verfolgen die Soldaten. Und du siehst das in der Einstellung, das sieht irgendwie so aus, als reiten die nur so ungefähr so ein paar hundert Meter hinter denen her. Guckt von den Soldaten keiner mal zurück. Ja, also
man hört ja auch eigentlich Pferde, die im Galopp sind.
Ja, also wo ich sage, also das hätte jetzt nicht, das sind so einfache Sachen, wo ich gesagt habe, also das hätte jetzt nicht sein müssen.
Hm.
Ja, die halt doof laufen.
Ja, ich würde mal, das klingt jetzt, also es sind nicht unbedingt Logiklöcher, sondern man biegt sich sehr zurecht.
Die ich jetzt genannt, ja, es sind nachher noch so ein, zwei Sachen, aber da will ich jetzt gar nicht so.
Nee, Spoiler nix, aber also es sind auch noch ein, zwei wirkliche Logikfehler drin.
Meine auch schon.
Ja. Okay. Aber okay, wenn das zu verschmerzen ist, dann kann man den, also du hast ja trotzdem einen relativ positiven Eindruck jetzt gehabt, oder ich habe jetzt einen positiven Eindruck von dem Film durch dich bekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, so zum Abschluss, die Originalfilmreihe hatte ja damals, zumindest der erste Teil, ja auch einen sehr realpolitischen Bezug. Zumindest in gewissen, sag ich mal, ja, soziologischen Ansätzen. Du hast jetzt hier auch schon gesagt, deeskalieren, Zusammenleben, Friedensbotschaft. Wie weit hat denn dieser Film jetzt darüber hinaus, dass er einfach nur Friede sagt, wirklich so Nachdenken über aktuelles Weltgeschehen oder so weiter? Also vieles damals war ja auch, wenn man sich den krassen Plot-Twist am Ende in Erinnerung ruft, doch auch so rauf mit so einem bisschen mahnenden Zeigefinger, hey Menschheit, wenn du nicht aufpasst, dann führst du diesen Planeten zugrunde. Inwiefern ist denn da jetzt in dieser neuen Trilogie jetzt durch den dritten Teil auch sowas drin? Also ich meine, die Frage ist ja auch immer, warum macht man so ein Remake? Macht man es einfach nur, weil man es kann, weil es irgendwie eine bekannte filmhistorische Marke ist und man viel Geld damit verdienen kann? Oder macht man es auch, oder gerade deswegen, weil man irgendwie Bezug auf eben tatsächliches Weltgeschehen gehen will? Und wie weit würdest du denn jetzt auch, wenn man die kompletten drei Filme anguckt, aber auch den dritten jetzt im Speziellen, das bewerten?
Oh, das ist eine heftige Frage zum Ende, Lara. zum einen würde ich sagen, warum macht man das, dieses Remake und so weiter? Ganz unabhängig von dem, ich sag mal, coolen Plot. Ja, Planet der Affen. Mhm. Basiert ja auf dem Buch von Pierre Boulle, hat schon was mit dem Buch zu tun, aber ist doch irgendwie anders. Also der Twist am Ende ist ein ganz anderer. Der Twist von Pierre Boulle, der erinnert dann, das wird eher aufgegriffen im 2001er Planet der Affen von Tim Burton. Mhm. Muss man natürlich sagen, der erste Film, Planet der Affen, war schon ein guter Film.
Ja.
Dann hat aber die Qualität doch arg nachgelassen.
Ja, das stimmt.
Finde ich persönlich. Ja, ja. Also der dritte Teil, wo es dann auch aus der Sicht, wo die Affen auch so die Sympathieträger waren, da fliehen ja quasi zwei Affen aus vom Planet der Affen und landen in unserer Gegenwart.
Genau.
Der ja auch gute Elemente, aber das waren im Grunde genommen die ganzen Filme, die danach kamen, Eroberung der Planet der Affen, es gab auch Schlacht um den Planet der Affen, es gab eine Fernsehserie, die irgendwie nach ein paar Folgen schon eingestellt wurde, weil sie keiner mehr Mitte der 70er Jahre sehen konnte. Es waren handwerklich, inhaltlich waren sie schon nah am Trash.
Ja, ja, der Nachfolger, auf die Nachfolger ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber,
und da finde ich es schon mal gut, wenn man diese Idee, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, diese Kritik, was machen wir mit unserer Welt? Ja? Gibt es ein Alternativkonzept?
Mhm.
Ja? Gibt es eine bessere Art, wie man mit unserer Welt, mit unserer Technologie, mit den Errungenschaften, die wir hatten, umgehen kann. Ja? Da finde ich, war es schon berechtfertigt, dass man da das nochmal aufgreift, weil das ist ja ein Urthema der Science Fiction. Ja? Was machen wir, was macht die Technik mit uns, was macht unsere Industrialisierung, unser ganzer Fortschritt mit dem Menschen an sich. Ja? Und da hat jetzt Planet der Affen, also die neue Trilogie, hat natürlich ganz eindeutig die Botschaft, die klingt jetzt ein bisschen platt, zurück zur Natur.
Hm.
Ja? Also dieses Reset durchzuführen. Ja? Das hat fast schon so ein bisschen anarchischen Ansatz, ja? Indem man erstmal das Bestehende zerstört, um was Besseres aufzubauen. Das muss nicht jedem gefallen. Ja, von der Botschaft, die der Film hat. Aber das ist schon so der Kern, der da drin liegt. Das hatte ja am Anfang, ging es ja um Medikamente, um Pharma, um was natürlich nachher da verbunden wurde, dass man diesen Caesar hatte, der so Art ein Wundertier war. Das ging dann wirklich weiter, ganz klassisch, wie die Menschen versucht haben, die Natur, das Andersartige, Thema Rassismus auch, einfach zu zerstören, weil man hat es nicht verstanden und man wollte es töten. Und dazu bieten ja die Affen jetzt spätestens in Survival diese Alternative an. Es geht auch anders. Wir können koexistieren. Also es ist auch ja so, dass das Mädchen, ja, es bleibt ja bei den Affen.
Ja.
Und das ist eher dann so ein Teil dieser ganzen der neuen Kultur. Also dieses, da gibt es halt am Ende eine Szene, wie das Mädchen nachher muss man dazu sagen, Caesar hat nicht nur einen Sohn, sondern einen zweiten Sohn und der heißt Cornelius.
Hm.
Und Leute, die wieder von das Planet of the Apes kennen, die werden wissen, Cornelius, da war doch mal was. Ja? Und wenn die beiden jetzt miteinander tanzen, dann hat das auch sowas wie, das ist ein Neuanfang.
Hm.
Ja? Also wie geht das jetzt weiter? Das ist jetzt offen. Hm. Ja. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, ich will jetzt nicht groß Spoiler dazu sagen, aber es geht jetzt quasi so, man kann sich das denken, das Zeitalter der Affen los.
Ja.
Und das ist vielleicht der positive Ansatz, der ja auch in dem Pierre Boulle, in dem Planet der Affen, in dem Buch war, da war es ja auch am Ende, dass die Affen ganz verdutzt waren, als sie von dieser Geschichte gehört haben, dass es mal intelligente Menschen gab. Die Menschen, die sind doch eigentlich zu sonst nichts fähig.
Ja.
Ja,
weil das, also da kommt wieder der Maurice-Charakter, weil der, glaube ich, in der Originalfilmreihe derjenige war, also die Orang-Utans waren ja da die Weiterträger des Wissens und die haben die Geschichte halt verfälscht quasi. Und ich glaube, okay. Das war da auch der Maurice-Ding. Und ich glaube, Maurice heißt er deswegen, weil ich glaube, der Schauspieler von dem damaligen Dr. Sayers müsste das ja sein.
Ja.
Hieß irgendwie Maurice irgendwer. Also, das ist auf jeden Fall, würdest du schon sagen, ist jetzt mehr als bloß so ein Posterspruch mit Save the Planet.
Ja, also dafür lässt der Film sich in der ganzen Machart zu viel Zeit.
Ja.
Dafür natürlich musst du auch bereit sein, das zu erkennen. Du kannst ihn natürlich einfach nur als ein Science-Fiction-Abenteuerfilm sehen.
Okay.
Es ist so. Also ich meine, bei mir liegt es jetzt dran, ich kenne die Planet der Affen-Reihe, ich habe die ersten beiden Filme gesehen. Ich achte halt auf sowas, ja. Mhm. Und dadurch werde ich jetzt nicht intelligenter als andere oder so, aber du musst halt auch bereit sein, auf sowas zu achten, dass du mal einen Film über das hinaus siehst, was er einfach nur so oberflächlich vielleicht ist, wobei es halt da schon schwierig ist, weil es sind so viele eindeutige Sachen, wo du es ja auch teilweise on the nose, ja, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Film subtil ist, ja, also dass das irgendwie so unterschwellig da drin ist, du kriegst das alles schon, also wenn diese Gefangenschaft am Ende, dieses Thema indigene Bevölkerung ausrotten, weißt du, Rassismus, das kriegst du schon so, also das kriegst du schon serviert, dass es jeder kapiert, ja.
Das ist ja genau das, was ich meinte. Also man kann den Film so gucken, aber wenn man halt nur ein bisschen aufmerksam mitdenkt, dann kann man da auch viel, sag ich mal, für die heutige Gesellschaft rausziehen.
Ja, denke schon.
Witzig übrigens noch mal eine kleine Anmerkung oder so, Anekdote. Nee, ist keine Anekdote, ist nur eine Anmerkung. Weil du Cornelius jetzt doch erwähnt hast,
Das erfährst du auch ganz am Anfang, also ist kein Spoiler.
Ja.
Das ist ganz, ganz am Anfang.
Cornelius wird auch von einer Frau gespielt.
Ah, okay.
Von ja, gut, das Devin ist Dalton. Ja, das ist ja, okay. Ich meine, es ist mir nur gerade aufgefallen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Devin Dalton heißt die Frau. Okay, ja, du würdest also sagen, Leute, wenn ihr einen Blockbuster sehen wollt, der euch mal nicht enttäuscht, wie so viele andere dieses Jahr, dann schaut euch Planet der Affen 3 an.
Ja, nur ganz kurz, ganz einen Satz noch, was ich auch noch nicht erwähnt habe. Der Film hat einen sehr schönen, was auch noch so ein bisschen beigetragen hat zu dem Eindruck Western, so einen sehr schönen, klassischen Soundtrack.
Ah, okay.
Da ist nicht irgendwie E-Gitarre reingepfeffert, kein Schlagzeug, kein übertriebenes so Trommel.
Keine Inception-Hörner.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein sehr schöner von Streichern getragener Soundtrack. Ich muss gerade mal gucken, von wem der überhaupt ist. Also auf jeden Fall auch für Leute, die das gerne, sie auch so auf sowas achten. Mhm. Ja. Michael Giacchino, der hatte auch noch andere Sachen gemacht. Der hat einen Haufen Zeug gemacht. Der hat viel Fernsehen gemacht. Der hat Videospiele gemacht. Auch Medal of Honor, aber okay. Spider-Man Homecoming ist auch von ihm übrigens. Okay. Rogue One, a Star Wars Story. Doctor Strange, Star Trek Beyond. Aber da hat er einen sehr schönen, klassischen Soundtrack gemacht.
Okay. Ich hatte jetzt gerade hier einen anderen Namen. Ah, okay, nee, das ist bloß der, das war bloß die von Soundtrack im Sinne von was da für Titellieder und so. Ja, ja.
Ach so.
Ja, weil halt irgendwann Hey Joe wird wohl mal
ja,
eingespielt.
Es sind so ein
Star Spangled Banner und
was halt wieder zu diesem Apocalypse Now
genau,
Feeling.
Genau. Ja gut, also rundum eine Empfehlung.
Ja, von meiner Seite auf jeden Fall. Wer natürlich mit den ersten beiden Filmen nichts anfangen konnte, also der braucht da jetzt auch nicht mehr reinzugehen, aber wer ein bisschen clever gemachte und intelligent gemachte Blockbuster-Action sehen will, der sollte sich die drei Filme wirklich ansehen. Das war eine große Überraschung. Ich hatte den ersten, den hatte ich so verbucht unter...
Ganz nett.
Die machen halt irgendwie wieder so ein Remake.
Ja.
Ja? Und war dann doch angenehm überrascht und wurde immer überraschter und bin jetzt vollkommen überzeugt von Planet der Affen Revolution. Bin mal gespannt, der Regisseur ist ja Matt Reeves und da machen wir jetzt den Bogen wieder zu unseren Superhelden.
Mhm.
Ja, der Mann soll ja jetzt die neue, muss man sagen, Batman-Trilogie für DC machen.
Ja.
Und der hat das ja von Ben Affleck übernommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also der hat die letzten beiden Filme, der hat auch dieses Revolution gemacht, also Dawn of the Planet.
Der hat das Let Me In Remake von dem skandinavischen.
Was ich nicht gesehen habe.
Ja, das war eine der sehr, sehr wenigen, sehr, sehr guten Hollywood-Remakes von skandinavischen Filmen. Also Let Me In war wirklich überraschend gut. Cloverfield war auch interessant.
Er hat natürlich auch so ein bisschen was anderes verbrochen. Er hat Alarmstufe Rot Teil 2 das Drehbuch geschrieben.
Und das findest du scheiße.
Alarmstufe Rot Teil 2, das ist schon übel. Aber er war auch Drehbuchautor für Felicity.
Die TV-Serie.
Eine Teenie-Serie, die so Ende des letzten Jahrtausends lief.
Ja.
Und wie gesagt, er ist halt bekannt geworden durch Cloverfield. Und ich bin jetzt echt gespannt, was er aus Batman machen wird. Also ist ein ganz anderes Thema, ganz anderes Ding. Und ich hoffe, dass er nicht allzu sehr da auf CGI und sowas setzen wird, wenn er jetzt da so viel Erfahrung mit hatte.
Auf jeden Fall.
Ja, auch einer, dem Cloverfield gefallen hat.
Und bei Batman macht er ja nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch. So wie bei Survival.
Wird interessant.
Weil bei Revolution hat er ja nur Regie geführt, aber nicht das Drehbuch geschrieben. Also das ist ja auch immer, finde ich das immer einen sehr großen Unterschied, ob jemand nur Regie führt oder ob jemand auch das Drehbuch schreibt. Weil dann kann diese Person noch viel stärker die eigene Vision irgendwie rüberbringen, finde ich.
Ja. Außer man heißt Michael Bay. Aber... Ja. Oder Uwe Boll.
Ja,
aber
ja, gut. Es
geht. Nee, da hast du schon recht. Das ist halt das klassische Filmemacher-Prinzip. Man kann auch sagen, ich meine, wobei das immer ein bisschen schwierig ist. Und Steven Spielberg hat nicht besonders viele Drehbücher geschrieben. Trotzdem haben die Spielberg-Filme immer wiederkehrende Motive.
Ja, natürlich. Und der hat sich natürlich dann auch die Drehbücher so ausgesucht.
Genau, und auch ein Tom Cruise, der lässt sich auch bestimmte Rollen auch so schreiben, dass sie auf ihn passen, auf seine Rollengeschichte.
Ja,
deswegen.
Klar.
Aber ich weiß, was du meinst.
Steven Spielberg wird uns bald wahrscheinlich auch in einer neuen Folge vom Polycast beschäftigen, wenn es um die Ready Player One-Verfilmung geht.
Ja.
Da kam ja jetzt gerade der erste Trailer raus. Ich sag da jetzt noch nichts dazu. Dauert noch ein bisschen, es kommen wahrscheinlich noch ein, zwei andere Polycast-Folgen vorher.
Oder drei, vier.
Ja. Diese Folge ist jetzt zu Ende.
Tschüss.
Und danke, Andreas, für den ausführlichen Einblick ohne große Spoiler.
Ich hoffe, dass ich nicht zu viel gespoilert habe. Ich habe nur ein paar Sachen schon angedeutet, also wie es so weitergeht, aber. Wie gesagt, ich sag mal, Zeitalter der Affen, Cornelius.
Ja, mehr. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist auch wenig überraschend, was da passiert am Ende, glaube ich. Bevor wir enden, muss man die anderen beiden Filme denn vorher gesehen haben? Wahrscheinlich schon, oder?
Naja, also man sollte sie schon gesehen, weil ich ja gesagt habe, ja, da sind so ein paar Figuren, die so übernommen wird. Der Rocket, also dieser Leibwächter, dann auch, wie gesagt, für diese eine Szene, in der was sehr Wichtiges passiert, am Anfang, was dann alles auslöst, die kannst du nur so, die wirkt nur auf dich so richtig, wenn du...
Zumindest den zweiten gesehen hast.
Den zweiten musst du auf jeden Fall gesehen haben. Aber ich finde, wer es noch nicht gesehen hat, sollte es alles nachholen. Es gibt tausende von anderen Dingen, mit denen du unvernünftiger deine Zeit verbringen kannst.
Okay.
Das ist schon ein gutes Beispiel, wie man auch intelligente Blockbuster-Action, Science-Fiction-Action macht.
Das klingt gut. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Und damit entlassen wir euch ins Kino und hoffen, dass ihr uns hinterher sagt, wie ihr Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes oder Planet der Affen Survival tatsächlich dann gefunden habt. Schreibt uns wie immer auf Twitter oder im Blog oder auf Facebook, wo ihr auch immer gerne zu Hause seid. Danke, Andreas, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Collapsed.